Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka. Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Podcast-Zeit zwischen Leben und Tod von der Kolloser Medizintechnik GmbH live aus Wiener Neustadt, na, eigentlich aufgezeichnet aus Wiener Neustadt, mit einem ganz besonderen Gast heute an meiner Seite, wo ich schon sagen darf, er ist ein Freund und auch ein ganz langer Wegbegleiter. Immer neutral auf einer Ebene, fachkompetent, gut aussehend. Andreas Ripper, schön, dass du da bist.
Servus Marco, vielen lieben Dank für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Andi, du bist ja so ein bisschen ein Unikat in der Notfallmedizin. Warum Unikat? Weil du ja ganz viel schon erlebt hast, weil du ja auch in ganz vielen, sage jetzt einmal, Leitlinien, Umstellungen, Weiterentwicklungen, das hast du alles auch miterlebt. Das heißt, du kannst sicher von einer Zeit berichten, wo vieles noch nicht so war, wie es heute ist. Aber Andi, stell dich unseren ZuhörerInnen einmal vor, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
Ja, ein sehr durchwachsener Weg, nennen wir es mal so. Ja, gelernt habe ich ganz, wie viele andere Elektroinstallateure, jedoch nicht lange ausgeübt. Und ja, dazwischen kurzer Ausflug zur Firma Baumax, die hat es damals noch gegeben, derer trauere ich heute noch nach, muss man ehrlich sagen.
Im Verkauf oder aus Technik?
Ja, Verkauf und dann weiter bis zur Geschäftsführung rauf. Also, ja, aufgearbeitet, wie man so schön sagt. War eine super tolle Zeit. Und ja, dann ist eine Zusammenlegung gekommen, dass wir alle nach Klosterneuburg sollen von der Geschäftsführung und im Einkauf. Das war hauptsächlich Einkauf damals bei mir, der Bereich. Und da wollte ich eigentlich nicht mit, weil ich an der Basis bleiben wollte und mit Menschen einfach zu tun haben. Und bin damals, war ich schon freiwillig, zum Roten Kreuz Gänsendorf hauptberuflich gekommen. Seit 92 überhaupt bin ich dort ehrenamtlich schon, also doch schon auch über 30 Jahre. Wie du richtig gesagt hast, einiges miterlebt. Und ja, war dann beruflich längere Zeit, dann kurzer Ausflug in die Selbstständigkeit. Als Medizinprodukteberater auch wieder in Kombination mit euch zusammengearbeitet, damals schon. Dann hauptberuflich in Großenzersdorf, also mir hat es immer wieder zurückgebracht in die Rettungsmedizin. Ich nenne es jetzt bewusst nicht Notfallmedizin, weil das halt zwei Schienen eigentlich sind, wirklich in die Rettungsmedizin. Und ja, und seit 4 Jahren bin ich jetzt in einer Ordination oder in der Ordination mit meiner Gattin als organisatorischer Leiter und auch als Notfallsanitäter dort angestellt. Das ist ein Unikum, was es nur in Niederösterreich gibt.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne.
Ja, das ist auch verschriftlich so, das gibt es wirklich nur in Niederösterreich. Unter gewissen Voraussetzungen darf man als Notfallsanitäter auch in einer Orde angestellt sein. Und damit habe ich halt jetzt nicht den typischen Ordeassistentenkurs.
Also warte mal, wie viele Positionen hat der Organisationsleiter, Geschäftsführer und Notfallsanitäter? Also 3 Gehälter, ein Wahnsinn. Ja, das erklärt mehr, auch diesen riesen Schlitten vor der Tür.
Ja genau, der auch schon 8 Jahre alt ist.
Wie das gleich dementiert. Also es ist ja verdient. Ich meine, ich glaube, ich kenne dich nur arbeiten.
Also gern.
Absolut. Dass ich irgendwelche Fotos einmal gesehen hätte, wie du irgendwo liegst auf einem Meer oder auf einem See, das sehe ich eigentlich von dir gar nicht.
Ja, ich sehe immer nur arbeiten.
stimmt. Das wird also, dann schickst du was in Zukunft.
Ja, ich sage aber nur dir.
Ja, danke. Ich habe, Andi, die schöne Erfahrung gemacht damals, wie ich dich kennengelernt habe. Da haben sie beim Kolos auch zu mir gesagt, na, fährst zum Ripper, der kennt alle und der kennt sich aus, fragst einmal, ob das Produkt gut ist. Und das war der Knochenbohrer.
Ja, genau.
Und der ist ja 2005, 2006 so ein bisschen auf den Markt gekommen und 2008 haben wir dann richtig Fuß gefasst. Und 2010 wurde er ja in die Leitlinien mit aufgenommen, dass man auch beim Erwachsenen, beim zweiten oder dritten missglückten Venenzugang einen Introsern verwenden soll. So. Und das war ja damals, wie wir uns kennengelernt haben, ja noch nicht der Fall.
Das war Neuland
und du, für alle, ja, eigentlich. Aber du warst immer, und das habe ich so geschätzt an dir, nie einer, der gesagt hat, na, das ist wieder ein Neuzeug, ein China-Produkt oder von wo ist das Amerika und das braucht ja keiner, weil das, was wir haben, das reicht auch und so quasi alles, was jetzt teuer kommt, braucht man nicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und da kann ich mich noch an die Situation erinnern. Du hast NRW-Dienst gehabt, warst in einem roten Overall. Und wir sind mal heraus gesessen, bei so einem Witztisch war das. Und dann habe ich da das präsentiert, sehr amikal. Ich war das damals in der Klinik gewohnt, vor vielen Ärzten zu referieren und wirklich ja nicht versprechen und auch medizinisch nur das sagen, was ich wirklich verstehe in Latein und so. Ja, das war eine spannende Zeit und du warst sehr offen für das. Wann war für dich der Knackpunkt, wo du gesagt hast, du gehst aus der Privatwirtschaft fix weg und bleibst im Rettungsdienst und willst in der Medizin, in der Notfallmedizin in dem Bereich arbeiten?
Das war Herzensgeschichte. Ich durch viele Projekte, was ich immer wieder auch angezettelt habe oder umsetzen durfte. Es war immer, dass mein Herz, sagen wir mal, für die Rettungsmedizin schlägt, bis heute. Ja, das ist so, ich sage mal, die Butter am Brot. Mhm. Ja, wenn man wirklich auf kurzem Weg jemanden das Leben retten darf, und wirklich darf, also dazu stehe ich auch, ist doch was Herrliches. Und ich werde oft gefragt, warum machst du das? So wie alle, viele Kollegen, ja, warum machst du die Rettung? Und das ist ja grauslich und schwere Arbeit ist es ja auch, körperlich schwer. Und physisch oder psychisch natürlich sehr anstrengend zum Teil. Und ich bin nie der gewesen, der gesagt hat, damit ich anderen Menschen helfe, sondern gesagt, ich mache es aus reinem Egoismus, weil es mir gefällt. Mhm. Und das habe ich bei jedem Job bis jetzt gemacht. Solange es mir gefällt, mache ich es mit Herzblut. Und die Rettungsmedizin ist es bis heute.
Aber sagen wir uns doch ehrlich, es ist ja auch in jeder Sparte, also wenn wir jetzt nach außen kommunizieren zu unseren lieben Zuhörern, es ist jeder Beruf, den man gern macht, beziehungsweise der einem gefällt, den macht man halt gern.
Genau.
Und du hast dich da wirklich in diese Richtung entwickelt, muss man schon sagen.
Man hat mich auch lassen, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Ich hatte die Möglichkeit. Und ja, meine damaligen Chefs haben gesagt, okay, da dürfen wir ein bisschen was wissen oder da dürfen wir sich da engagieren. Probieren wir es einfach. Und wie du sagst, sie haben mich lassen. Das war dasselbe wie in ECIO. Oder wie wir damals das NEF in Großentersdorf installieren durften, als erster NEF-Standort Niederösterreichs, war das natürlich eine Herausforderung. Und gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Chance, schauen wir uns neue Dinge an, was es gibt. Da war eben ECIO, war damals ein Thema. Kurz darauf war mal kurz das Fast One, das Set, das hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Das Kühlsystem, wenn du noch erinnern kannst, das war ja auch von euch.
Nein, das M-Pulse, ne? Das war nicht das Rhino-Chill haben wir damals versucht zu platzieren.
Stimmt,
nicht?
Stimmt.
Und da waren ja dann ein paar Fälle im AKH, die nicht so rosig gerannt sind.
Ja.
Das war dann eigentlich damals, was die Firma Physiocontrol, die dieses Rhino-Chill platziert haben. Wir haben uns damals positioniert, wir wollten es auch, aber da war einfach das M-Pulse war einfach stark, ja. Das zum Aufkleben, kannst du dich erinnern mit diesen.
Genau, es war easy to use.
Ja, ja.
Hat aber dann mittlerweile auch nicht mehr durchgesetzt, ist auch weg vom Markt. Die Firma ist auch leider, muss ich sagen, in Konkurs gegangen. Also was es vertrieben hat. Ja, aber die Notfallmedizin entwickelt sich weiter. Ist man durch Studien und so weiter.
Jetzt muss man sagen, du hast ja dann nach deiner Rettungszeit, eben du hast es ja schon gesagt, auch kurz bist in die Medizintechnik respektive in den Vertrieb gegangen.
Genau.
Da hast du dir natürlich weiter einen Namen gemacht, warst immer mit uns in Kommunikation. Wir hatten nie dieses Mitbewerbsdenken, wo wir gesagt haben, wir würden uns da irgendwie in die Haare kriegen, weil wir doch verschiedene Sektoren und Projekte immer gemacht haben.
Genau.
Und das ziehe ich ja. Ich hoffe, dass ich die Vertriebsleitung noch lange habe, aber genauso mit dem aktuellen Mitbewerb auch mit. Also egal, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jeder, der sie aus dem Rettungsdienst kommt, weiß, welche Firmen es noch gibt in unserer Landschaft. Aber wir messen uns da nicht. Und natürlich ist es manchmal ein bisschen eine Preisschlacht, aber man muss halt auch dazu sagen, das macht auch das Ganze ein bisschen interessanter. Sagen wir uns doch, es wäre doch langweilig, wenn ich allein war, und alles da platzieren könnte, wie ich möchte. Das will ich gar nicht, weil ja ich habe wieder ein Produkt für die invasive, für Flüssigkeitswärmer, Blut und andere Flüssigkeiten. Na, und der andere fokussiert sich wieder auf die Kühlung oder auf die Defibrillation oder Videolaryngoskopie und. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Welche Tätigkeiten waren aber damals im Rettungsdienst für die? Warst du da auch MBG-Beauftragter? Ich glaube, ja. Sowas hast du auch inne gehabt.
Ja, ja. MBG-Beauftragter im Zuge der Neffinstallation. Also ja. Ich war es vorher schon mal in Gensendorf und dann im Zuge der Neffinstallation auch, wo wir die ganzen neuen Geräte, was wir angekauft haben, dann entsprechend auch schulen mussten.
Haben wir mit für euch, das warst du verantwortlich.
Genau, ja. Mit euch auch immer wieder zusammengearbeitet, weil wir damals auch mit Lifepack 12 und dann respektive Lifepack 15 ja. Wir dann umgestellt haben, haben wir immer wieder damit gemeinsam zu tun gehabt. Ja. War schon coole und interessante Zeiten, muss man sagen. Auch sehr lehrreich, ja. In alle Richtungen.
Und wie viele Mitarbeiter bzw. wie viele Kolleginnen und Kollegen sind da so bei dir gewesen? Wie viel hast du da führen dürfen? In Summe, jetzt waren wir die Zivildiener mal weg dann, aber waren da viel Ehrenamtliche, viel Hauptberufliche?
Ja, also es werden so um die 120 damals gewesen sein, schätze ich mal, in der Zeit. Waren hauptsächlich natürlich die Notfallsanitäter mal primär, aber halt auch Rettungssanitäter natürlich mit Geräteinschulungen und so weiter. War schon ein ziemlich bunter Haufen, muss man sagen. Ja.
Du hast im 91er Jahr bei der Feuerwehr gearbeitet. Genau. Oder hast also begonnen, freiwillig. Genau. Ja. Dann bist du im 92er Jahr und da muss man schon zurückdenken für alle Jungen, die jetzt zuhören. Da hat es auch keine AED oder halbautomatische Defibrillation gegeben. Und dann bist 2006, 2007, also 2006, bleiben wir noch kurz stehen, in dieses First Responder System eingestiegen.
Oder wie, ich habe es installiert oder ermöglicht.
Na, so, erzähl uns das, wie war das? Weil heute ist das mittlerweile obsolet.
Kennt
das auch jeder. Genau. Also da ist das überhaupt kein Thema mehr.
Also damals eine ganz schwierige Phase, das umzusetzen. Es ist 2004 ist mein Vater plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt. Und das war genau so, der eigentliche Hausarzt, der wohnt eigentlich vis-à-vis. Die Leitstelle hat damals niemanden dazu alarmiert, war halt auch nicht so, wie es heute eben ist, dass die Leitstelle im nächsten Mediziner oder so weiter alarmiert. Und das war genau die Zeit, wenn du dich noch erinnern kannst, diese Lyse.
Ja, präklinische Lyse, kann ich mich noch gut erinnern. Ja.
War in den Anfang schon. Das heißt, wir mussten uns damals vom Spital dieses Präparat erbetteln.
Ja, sehr teuer.
War damals schon um die 10.000, aber was hat das? Aber ziemlich viel.
Also nein, es waren sogar um die 10.000 Euro. Ja, vier oder fünfstellig auf jeden Fall.
Das war viel Geld. Und der Notarzt beim Gensendorf wurde damals dazu alarmiert.
Beim Papa jetzt?
Bei meinem Papa hatte die Lyse nicht mit, weil sie es davor verbraucht haben und im Spital keine bekommen haben zum Nachfüllen. Mhm. Weil wir halt damals das nur im Heimatspital in Misselbach gekriegt haben und die waren halt nicht in Misselbach davor. Mhm. Und ja, ob es jetzt meinen Vater gerettet hätte, sei dahingestellt. Mhm. Auf jeden Fall, mein Vater ist ein paar Tage später dann im Spital verstorben. Und das war für mich so der Knackpunkt, wo man dachte, da muss doch irgendwas möglich sein, weil das First Responder-System gibt es ja de facto ja schon sehr lange, aber halt nicht in Österreich. In Österreich nur vereinzelt, aber hauptsächlich in Deutschland gibt es sehr stark oder auch in anderen Ländern. Und ja, aus der Idee heraus habe ich dann ein Konzept ausgearbeitet, gemeinsam mit meinem damaligen Bezirksanleiter Stellvertreter, der Bezirksrichter war, wo wir das rechtlich ein bisschen aufgearbeitet haben. Haben wir ein Konzept ausgearbeitet und das mehrfach in den Landesverband eingebracht. Und wir das nicht umsetzen dürfen, beginnen die Gensendorf. Weil irgendwo muss man halt anfangen. Wurde x-fach abgelehnt und irgendwann einmal mit den Worten, okay, jetzt machen wir es, weil sonst gibt es die Karu. Mach's halt. Aber unter den Voraussetzungen damals noch, ich stelle das Material auf meine eigenen Kosten.
Na,
und ich rüste die ersten First Responder wirklich mit meinem Geld aus.
Wie viel waren das?
Das waren, glaube ich, damals um die 6-7 First Responder.
Was haben die mitgehabt? Nur, dass wir ein Bild kriegen?
Rucksack, Verbandsmaterial, Zuckermessgerät, Blutdruckmessgerät, Standardbeatmungsbeutel, was ja damals auch noch wirklich teuer war, weil da waren wir weit weg von Einwegprodukten.
Ja, ist heute auch nicht. Heute, also bei Kolos ist billig leistbar, natürlich.
Aber es ist leistbar heute.
Macht nicht Spaß.
Damals halt nicht. War schon eine ziemliche Herausforderung, auch finanziell für mich natürlich. Mhm. Aber jetzt war es mir wert, ich wollte das probieren. Und das ist dann relativ schnell ein Selbstläufer geworden. Also der erste offizielle Einsatz war am 15. April 2006. Da war ich schon selbstständig in meinem Geschäft damals alarmiert zu einem Einsatz in Strasshof und an dem Tag, glaube ich, so 5 oder 6 Einsätzen. wo ich fast den halben Tag durchgefahren bin, Geschäft zugesperrt und weil ich war allein im Geschäft und bin halt gefahren.
Wahnsinn.
Und es ist halt relativ schnell, Gott sei Dank, von einem Belächeln zu einem Selbstläufer geworden, wo immer mehr Kollegen kommen und sagen, du, ich finde das cool, ich will das machen. Weil es gab ja damals schon Notruf 144, ich glaube damals noch
lebig. Lebig war es,
genau, ja, weil das wäre davor gar nicht machbar gewesen in so einem System. Erst auf die zentrale Leitstelle. Und ja, irgendwann habe ich dann zum Roten Kreuz gesagt, Leute, das kann ich nicht mehr finanzieren. Wollt ihr es ja oder nein? Damals in Gänsendorf, ne, dann machen wir es halt. Und so ist an so einem Projekt eigentlich still und heimlich eine fixe Institution geworden in fast ganz Niederösterreich, wo, muss man wirklich sagen, viele tausend Leben mittlerweile gerettet wurden, weil nächstes Jahr ist es 20-Jährige sozusagen.
Wahnsinn.
Und da hat sich echt viel getan. Und auf das bin ich stolz, auch wenn die meisten gar nicht mehr wissen, dass ich
nicht mehr Nein, das kann man sich durchaus auf die...
Aber das finde ich einfach cool, dass das jetzt so funktioniert.
Super. Ganz toll, ganz toll.
War ein teurer Weg, ein steiniger Weg, aber mittlerweile, ja, wird es ja schon fast vorausgesetzt und wird auch im Gesundheitspark 2040 angeblich werden da auch First Responder fix mit hineingenommen, in welcher Form auch immer, das kann man noch gar nicht sagen.
Ja.
Aber es ist ein fixer Bestandteil geworden und das finde ich großartig. Ja. Und das bin ich bis heute.
Wir dürfen ja ganz viele First Responder Einheiten, wenn ich so nennen darf, supporten. Auf das sind wir natürlich auch sehr stolz, dass wir da Partner sein dürfen, weil ja gerade das unser Kerngeschäft ist. Bei uns gibt es ja wirklich von der Spritze bis zum Defibrillator und das, was man dazwischen braucht, haben wir alles im Sortiment.
Genau.
Und da bekommt ja der Kunde, respektive der Anwender, der Betreiber auch diesen nötigen Support. So, jetzt nehmen wir her, es gibt ja auch Gemeinde, First Responder schon, also die auch da will ich jetzt für keinen Werbung machen, aber das gibt es auch. Ich glaube, sowas kann es gar nicht zu wenig geben. Also mir gefällt das total gut und wir haben in Österreich auch ganz viel Trennungen in den Gemeinden durch Zügen und Straßenbahn.
Absolut.
Sie bauen immer mehr Unterführungen, es gibt immer mehr Möglichkeiten, aber da dauert es dann vielleicht einmal, bis der Rettungsdienst wirklich ein bisschen länger wohin kommt und nimm die Peripherie her, du kommst aus Gänserndorf, Straßhof, da offen ist, wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, könnte es auch einmal länger dauern, wenn das NEF gerade einmal nicht da ist.
Genau.
Und dann macht es natürlich Sinn, wenn so profunde Leute wie du sich mit dem Thema auch auseinandersetzen, inklusive natürlich jetzt auch engagierte Ärzte. Ich glaube nicht, dass in einer Stadt das so engagiert betrieben wird wie bei euch vielleicht.
Anders. Vielleicht anders durch den Verein PULS, der da auch sicher ein Begriff ist. Ja, natürlich, weil ihr den auch supportet.
Ja, ja.
Einer der Vorstände, der Dr. Mario Gammel, jetzt Chefarzt der Wiener Berufsleitung, der war ja auch zu Beginn einer meiner ersten First Responder, damals noch als Sanitätsmedizinstudent. Und der ist ja auch mit dem System eigentlich mitgewachsen. Und ich glaube auch, dass das der zündende oder wirklich die oder von ihm dann der Antrieb, also ich gehe zu PULS gegeben, hat das ja ein bisschen später dann, ich will dort mitmachen und hat da auch was Großartiges geschaffen für Wien zum Beispiel.
Absolut, absolut.
Und wenn du heute, wo so blöd klingt, einen Kreislaufstillstand haben solltest, momentan ist die größte Überlebenschance in Österreich in Wien, weil die halt extrem gut vernetzt sind und von Medizinstudenten über Krankenpflege, über Sanitäter, wie auch immer sich in einem gewissen Bereich befindet, einfach dazu alarmiert.
Du sprichst jetzt auch die Lebensretter-App wahrscheinlich an, nicht?
Genau, das geht ja auch, ist ja auch über PULS initiiert. Was Großartiges daraus geworden. Und kann man nur froh drauf sein, wenn ein Notfall passiert, einem selbst, dass die Kollegen eben schnell alarmiert werden und einem helfen.
Ich glaube, dass, und wir haben das in einigen Folgen schon thematisiert, aber ich glaube nochmal, und wahrscheinlich hören Sie es jetzt, wenn Sie zuhören, auch das schon das siebte Mal, aber ich sage es auch achtmal noch, es ist schon wichtig, dass von unten rauf alles passt. Und damit meine ich jetzt dann, dass junge Leute die Hemmschwelle schon ein bisschen gesenkt wird zu dem Thema Reanimation. Ich will hier greifen, ich will helfen, ich greife eine fremde Person an und mache eine stabile Seitenlage. Ich muss dort auf den Brustkorb draufdrucken jetzt. Wenn ich das nicht tue, stirbt diese Person. Und das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also natürlich kann ich mir jetzt natürlich mit, mit dem Nordkap vergleichen, wo die Zahlen komplett anders sind wie bei uns in Mitteleuropa oder mit dem Süden Europas oder gar Übersee. Aber wichtig ist, dass man diese Themen immer wieder aufwirft und die Leute darauf anspricht. Und du hast es ja angesprochen, die Dichte der Defibrillatoren und der Ersthelfer ist in Wien natürlich aufgrund dieses Ballungszentrums oder dieser Dichte an Menschen natürlich höher, als wie bei dir jetzt in Strasshof oder bei mir da herunten in Wiener Neustadt.
Definitiv.
Aber durch diese Möglichkeiten, die wie die Lebensretter-App, wo man nicht unbedingt Sanitäter sein muss, aber man kann sich trotzdem engagieren als Ersthelfer, dann ist schon was getan. Und jetzt nimm mal her, dein Haus, der Nachbar geht nieder, so jetzt ist der andere nicht da, die Frau ist auch nicht da, dann war's gescheit, wenn der Übernachbar, der Übernächste sozusagen ein Notruf hingreift. So, genau. Und dort müssen wir die Leute hinbringen. Und wenn das passiert, dann haben wir sicher noch mehr Möglichkeiten, Menschenleben zu retten. Bleiben wir kurz bei Mario Krammel. Mario Krammel war ja auch schon Gast bei uns im Podcast. Er hat sich da wirklich in eine Position bei der Berufsrettung Wien gebracht. Die Top ist als Chefarzt, der trägt eine große Verantwortung. Wo hast du ihn kennengelernt und wie ist er da mit dir diesen Weg gegangen?
Er war damals auch Sanitäter, ehrenamtlich beim Roten Kreuz Gensendorf, auch Zivildiener, was ich mich dann erinnern kann. Und ja, irgendwann im Dienst mal zusammengekommen, getratscht, angefreundet. Wir sind dann miteinander auf Bewerbe noch gefahren, auf verschiedene Landesbewerbe. Groß, Silber, Gold und was der Geier, was alles. Ja, hat sich wirklich eine gute Kameradschaft entwickelt. Und ja, dann ist halt der Weg gegangen natürlich ins AKH Wien, weil er die Anästhesie-Ausbildung gemacht hat. Und ja, dann irgendwann war er, wie dann gelesen, war er plötzlich der jüngste Chefarzt jemals von der Wiener Berufsrettung. Mit einer großen Verantwortung, wie du richtig gesagt hast. Hat auch dort wahnsinnig viele Neuigkeiten hineingebracht, gute Sachen.
Hat auch ein tolles Team.
Absolut. Also aus dem damaligen Burschen, muss man sagen, ist halt wirklich was Großartiges geworden. Und keine Ahnung, kommt auch irgendwie aus meiner Zeit, vielleicht mit meinen Ideen auch befüttert, wie viele andere. Schreiner Bernd Detto, Dr. Bernd Schreiner, Chefarzt des Roten Kreuz.
Also da wachsen nur die Chefärzte bei dir.
Das ist auch bei mir noch gefahren in Zentersdorf, dann fertig geworden auch mit dem Studium. Auch durch meine Initiative damals Bezirksstellenarzt geworden und da war halt so die Linie Richtung Chefarzt dann schon. Ich meine, das hat er sich dann schon selber geebnet. Aber kommt auch, will nicht sagen aus meiner Schmiede, aber von meiner Bezirksstelle. Also finde ich schon was Großartiges.
Was, lass uns ganz kurz über die Ordination sprechen, in der du ja jetzt tätig bist mit deiner Göttergattin. Vielleicht gibt es ja Nachahmer auch. Ja, bei uns am Land heraus, also Wiener Neustadt ist eine Stadt, aber im Bezirk geht es ja auch ins schöne Schneebergland hinein, also wir haben ja auch Land. Erzähl mal ganz kurz, da hebt sie euch ja auch etwas ab, sowas gibt es ja auch nicht gar so oft in Österreich. Was sind da eure Tätigkeiten? Also
die primäre Tätigkeit ist natürlich, meine Frau ist Ärztin für Allgemeinmedizin, praktisch immer so ein bisschen lapidar sagt Hausärztin.
Ja.
Wobei, sagen wir, Hausärztin finde ich gar nicht gut. Für mich ist es immer der Vertrauensarzt. Ich finde den Ausdruck einfach besser.
Facharzt für Allgemeinmedizin.
Nein, das würde jetzt sogar heißen Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin, wenn man sich umbenennen lässt. Ich sage immer Vertrauensarzt, das klingt besser. Und halt einer von vier in Strasshof. Also wir sind ja doch mittlerweile eine größere Stadtgemeinde mit über 12.000 Einwohnern.
Nuppu.
Wir teilen uns das zu viert auf. Wir haben halt jetzt nochmal größte Ordination geschaffen für uns seit 2021, wo wir halt auch viele Zusatzleistungen anbieten, was andere jetzt vielleicht nicht so am Schirm haben oder wie auch immer. Ja, wir machen sehr viel mit Allergie-Screenings. Wir sind notfallmedizinisch natürlich sehr gut aufgestellt, nachdem meine Frau ja auch aktive Notärztin immer noch ist. Und da haben wir ja auch von euch erst vor kurzem wieder Material zugekauft. Es ist halt wieder unser Steckenpferd. Wir machen sehr viel Laborleistungen selber. Also wir sind auch mittlerweile 7 Angestellte, plus meine Frau dazu. Dass wir halt wirklich auch die Masse an Patienten bedienen können, die aber zu jedem kommen.
Das bewundere ich ja so, dass ein Hausarzt, den Praktischarzt, wie man ihn nennen möchte, binnen 2 Minuten eine Diagnose stellen muss, unter Anführungszeichen, ja. Und dann sagt, okay, das ist das ist die Therapie, danke. Oder es ist wirklich ein Notfall. Das bewundere ich wirklich, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass auch ein Unterbauchschmerz ein Infarkt sein kann oder andere Symptomatik, wo du nicht damit rechnest, dass das ein akuter Notfall werden könnte, ist es da schon mal zu irgendwas gekommen bei euch in der Arbeit?
Ja, also mindestens einmal die Woche. Dass man doch einen Notfall, jetzt nicht immer lebensbedrohend, ja, aber doch ein Notfall sagt, da musst du jetzt reagieren, schon in der Ordination. Dann auch die Rettung natürlich rufen, hospitalisieren, mhm, und hoffen, dass es dann gut ausgeht. Mhm. Aber wie du richtig sagst, auch die richtige Diagnose zu stellen, damit das weitere Prozedere auch für den Patienten das Richtige ist. Mhm. Weil es macht natürlich in unserem Klinikumfeld, wie wir es in Niederösterreich halt haben, oder auch in den anderen Bundesländern, mhm, ist es halt ein Unterschied von der Diagnostik her, wo wird denn der hingebracht? Mhm. Weil halt nicht mehr jedes Schwerpunktkrankenhaus alles macht, so wie es einmal war.
Was unterscheidet euch in Strasshof zu den, oder explizit vielleicht jetzt bei deiner Gattin, zu eurer Tätigkeit in der Ordination? Gibt es da Abhebungen, dass ihr sagt, das machen wir schneller, das machen wir gesondert, der Patient muss nicht so weit fahren für eine BGA, für ein Labor, das geht schneller, wie läuft das bei?
Nachdem wir recht viel Personal haben, und ein qualifiziertes Personal, zu 7, die in einer allgemeinmedizinischen Ordination ist eigentlich schon relativ hoher Personalstand, arbeiten wir schnell zu. Das heißt, es wird vorne unsere Damen am Empfang versuchen schon mal vorzutriagieren, was jetzt wirklich schnell notwendig ist und was nicht. Sagen uns das dann, oder wenn ich drinnen bin, mir weiter, Bauchschmerzen, was auch immer. Und unabhängig jetzt von meiner Frau, die Entscheidung, hole ich mir die Leute dann schon nach hinten, hole meine Assistentin dann dazu, sage, okay, wir machen EKG, Blutabnahme und so weiter, machen wir alles gleich im Hintergrund, weil das würde sich mit diesen 3 Minuten, die ein Arzt per se für einen Patienten eigentlich Zeit hat, weil mehr kriegt er nicht zahlt von der Kasse, würde sich das ja nicht ausgehen. Das heißt, wir arbeiten einfach zu. Und die Ärztin, in dem Fall meine Frau, kriegt halt alle Parameter schon zur Verfügung gestellt, die sie für Diagnostik braucht. Und das funktioniert halt wirklich gut. Wir haben jeden Tag unsere Blutabnahmen dabei. Also viele Ärzte haben sie aufgrund von Personal nur einmal die Woche zum Beispiel. Standardblutabnahmen, bei uns ist es jeden Tag, jeden Öffnungstag, im Schnitt zwischen 20 und 40 Blutabnahmen jeden Tag, mhm, wo man einen gewissen Teil selber in der Ordination sofort machen, auch ein Akutblutbild. Mhm. Das ist uns ganz wichtig.
Ja, das ist auch, glaube ich, ein Faktor.
Was nicht alle haben, sagen wir
genau,
mal so.
Genau.
Also ich will halt jetzt wissen, sind Entzündungswerte erhöht, passt das Blutbild nicht, muss ich jetzt schon aktiv was machen? Oder Thema Antibiotika ist ja immer wieder ein Thema, dass Leute sagen, ich brauche ein Antibiotika. Ja, schauen wir mal, ob sie es brauchen.
Mhm. Andi, es ist ein Wahnsinn, die Folge, wir sind schon wieder am Ende. Es tut mir eigentlich leid, weil ich hätte noch ganz viele Fragen, weil mich das alles interessiert. Vielleicht machen wir ja ein 2.0, wenn auch bei euch in der Ordination, wenn es da Neuigkeiten gibt. Die abschließende Frage, 2 abschließende Fragen habe ich noch. Die erste ist, fährst du mit deiner Frau arm, ne?
Nein.
Nein.
Nein, aber wegen den Kindern. Wenn okay, einer zu Hause ist, wir haben 2 junge Mädels bei dem Gymnasium, und meistens Nachtdienst in Frage kommt. Also meine Frau hat immer fix jeden Donnerstag Nachtdienst und machen wir nicht gemeinsam. Früher war es so, seit den Kindern.
Aber ja, das ist ja auch in Ordnung.
Aber wir fahren die Notfälle innerorts sowieso gemeinsam. Also in dem Fall sind wir NEF 2.0.
2.0, ehrlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber da hast recht. Jetzt eine abschließende Frage, die ich meinen Podcast-Gästen stellen darf, ist, welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne selbst gemacht?
Schwierige Frage. Ich glaube wirklich an Notfallmonitor, weil der gerade präklinisch wahnsinnig viel bringt mit den ganzen Parametern, die man einfach schnell erheben kann. Mhm. Sprich, ähnlich wie Lifepack 15 oder andere Produkte. Mhm. Das wäre schon gewesen. Aber das wäre schon ziemlich.
Ich muss noch eine Frage stellen, weil es jetzt irgendwie passt und mir ist jetzt gerade der Einsatz, also aus meiner Zeit war es eingefallen. Welches Monitoring war das erste, welches du verwendet hast im Rettungsdienst?
Ja, das war der Schiller Defigard 2002. Ich habe vorhin mit einem Kollegen von dir drüber gesprochen.
Okay.
Ich kenne den gar nicht mehr.
Weil nein, der ist ja viel zu jung.
Das war damals das Notarztgerät schlechthin. Ja. Das hat kaum was anderes auf den Markt gegeben. Und dann kam Lifepack 12. Der hat das Ganze umgedreht.
Und wir hatten noch zum Defigard 2002 in Wiener Neustadt, kann mich noch gut erinnern, im RTW einen Propack. Kannst du dich auf den noch erinnern?
Kann ich mich erinnern, nur wir hatten.
Ja, also das war ein Welschellengerät, so ein kleiner.
Ja, genau.
Und da war so ein Melkversensor drauf, ja, der ist einmal gegangen, einmal nicht. Und jeder hat gesagt, Sättigung, wir brauchen die Sättigung. Der Patient war eh, also er war fix nicht blau, aber die Sättigung war wichtig. Es war schon irgendwie eine schöne Zeit. Also wenn du sagst, der Monitor.
Ich glaube ja.
Ja,
das wäre schon gewesen.
Andi, danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Darf ich eines abschließend noch sagen an die vielleicht zukünftigen Allgemeinmediziner, die sich überlegen, eine Stelle anzugehen? Macht's das. Macht's das einfach. Ja, es ist nicht falsch. Holt euch nur entsprechend Beratung bei Kolleginnen und bei Kollegen, die schon Ordination haben, auf was man bei der Gründung aufpassen muss oder was man halt braucht. Aber wenn man das gut aufzieht, macht's einfach Spaß.
Dürfen Sie dich kontaktieren?
Sie dürfen mich kontaktieren.
Andi Ripper.
Selbstverständlich. Wir helfen auch anderen Ordinationen, machen wir auch.
Super.
Sehr gerne.
Danke, lieber Andi, für deine Zeit.
Marco, vielen lieben Dank. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.